$25 hatte jeder Teilnehmer an den Chefbergführer gezahlt. $65,000 für 100%igen Erfolg bei der Besteigung des Mount Everest. $65,000 für höchsten Komfort und höchste Erlebnisqualität. $65,000 für einen Trip in eine unbekannte Welt, die höchsten Nervenkitzel bei größter Sicherheit erwarten ließ. Schon das Basislager in 5400 Meter Höhe am Mount Everest bot mehr Komfort als die meisten Hotels in Kathmandu. Der äußere Luxus dieser teuren Gipfeltour entsprach fast dem eines Vergnügungsdampfers. Es gab in den Zelten elektrisches Licht, Teppiche, Stereoanlagen, eine Bibliothek und sogar eine warme Dusche. Mit Satellitentelefonen, Faxgeräten und Computer gaukelte das Camp eine Hightech-Zentrale in 5400 Meter Höhe vor. Und die schillerndste Figur in diesem Panoptikum der Gipfelstürmer war eine Millionärin aus New York, die sogar eine Espressomaschine mit sich führte. Die Reisen des Apostels Paulus waren anders. Sie waren alles andere als wohlsituierte Reisen zum Pauschalpreis. Sie waren auch kein Abenteuerurlaub der Extraklasse. Sie waren keine spaßigen Trips mit Erlebnismaximierung. Seine Reisen, so könnte man sagen, waren knallharte Konfrontation mit der Finsternis. Schauerliche Krankheiten, Angst, Bedrohung, hasserfüllte Anfeindungen und Prügel. Viel Prügel waren an der Tagesordnung. Mehr als manche andere hat Paulus kennengelernt, was es heißt, geprügelt zu werden. Die Welt hat eingedroschen auf diesen Apostel. Sie hat eingedroschen auf diesen Zeugen für die Wahrheit Gottes. Sie wissen, von dem Propheten Jeremia sagt man manchmal, er sei der weinende Prophet gewesen. Von dem Apostel Paulus im Neuen Testament müsste man sagen, er war der geprügelte Apostel. Die Reisen des Paulus waren knallharte Begegnungen mit der Finsternis. Eine knallharte Begegnung mit einer Welt, die unter der Schuld der Sünde, unter der Macht der Sünde und unter der Kontaminierung durch die Sünde steht und stand. Und darum liegt über den Berichten der Apostelgeschichte neben einer großen Freude über die siegreiche Macht Jesu auch ein tiefer Ernst. Denn die Welt hat wirklich alles daran gesetzt, um Paulus zu vernichten und fertig zu machen. Und manchmal ging es so weit, dass selbst eine starke Persönlichkeit wie der Apostel Paulus am Leben verzweifelte. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 8 bis 9, können Sie das nachlesen. Und natürlich stellt sich die Frage, warum hat Paulus trotzdem diese fürchterlichen Reisen auf sich genommen? Was trieb diesen Mann an, sich immer wieder auf den Weg zu machen und unterwegs zu sein für die Wahrheit? Und es gibt nur eine Antwort. Paulus stand unter einem großen göttlichen Muss. Derselbe Jesus, der ihn vor der Stadt Damaskus aus Verlorenheit und blindem Stolz gerettet hatte, der hatte ihn auch in die Pflicht genommen und beauftragt, unterwegs zu sein für die Wahrheit. Es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 16, da hat Paulus dieses gewaltige, göttliche Muss so formuliert. Er schreibt, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Hätte dieser unbedingte Auftrag nicht bestanden, Paulus hätte seine Reisen nicht gemacht. Wäre dieses große, göttliche Muss nicht da gewesen, Paulus hätte wahrscheinlich nicht durchgehalten. Am Ende seines Lebens war er ein verdroschener Mann. Und nicht umsonst hat er im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7, auf die Wundmale Jesu an seinem Leib hingewiesen. Und doch war er unterwegs für die Wahrheit bis zum letzten Atemzug. Dieser Mann war ein Kämpfer für die Wahrheit Gottes. Er war kantig und klar, unbeirrbar, unermüdlich, brennend in der Liebe zu Gott und zu den Menschen, kompromisslos im Einstehen für das Evangelium, mutig und offensiv bis zur Verwegenheit. Vielleicht kein Mensch, der leicht zu mögen war, zu unabhängig, zu zu sehr an Gott gebunden, zu wenig anpassungsfähig. Möglicherweise keine Persönlichkeit, die warme Gefühle um sich verbreitete. Wahrscheinlich kein Mensch, der den Charme eines Barnabas hatte. Vermutlich kein Mensch, dem sofort alle Herzen zuflogen. Aber ein Lehrer der Wahrheit Gottes. Ein Mann, durch den Jesus gewaltig wirkte. Äußerlich möglicherweise unscheinbar, aber geistlich ein Gigant. In Gedanken werden wir ihn heute und morgen auf seinen Reisen begleiten. Wir werden seinen Reiseweg innerlich mitverfolgen und dabei im Detail kennenlernen, wie er sich den geistlichen Herausforderungen seines Lebens gestellt hat. Und dazu begeben wir uns jetzt an den Startpunkt seiner ersten Missionsreise. Und das ist die Stadt Antiochia in Syrien. Und damit steigen wir ein, Apostelgeschichte 13, 1-3. Ich möchte Sie ermutigen, die Bibelstellen selber aufzuschlagen und mitzulesen. Davon haben Sie mehr als von allem anderen. Apostelgeschichte 13, 1-3. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Die Stadt Antiochia hat im Leben des Paulus eine herausragende Rolle gespielt. Diese Stadt, Hauptstadt der römischen Provinz Syrien, am Fluss Orontes gelegen, war Ausgangs- und Zielpunkt seiner Missionsreisen. Sowohl die erste als auch die zweite Missionsreise begann und endete hier. Und auch die dritte Missionsreise, von der Paulus ja dann bekanntlich nicht mehr zurückgekommen ist, nahm in dieser Stadt ihren Anfang. Paulus hat die Gemeinde in Antiochia nicht gegründet. Gegründet wurde sie von griechisch sprechenden Christen, die nach der Ermordung des Stephanus in Jerusalem aus dem Land Israel geflohen waren. Und die Apostelgeschichte berichtet in Kapitel 11, 19 bis 21, dass es vor allem Christen aus Kyrene, das ist in Nordafrika, in Libyen, und Christen aus Zypern, einer Insel im Mittelmeer, gewesen sind, die in Antiochia zuerst evangelisierten und dort eine Gemeinde gründeten. Barnabas, der dann später die Leitung dieser Gemeinde übernahm, berief Paulus als Lehrer an seine Seite. Und unter der Leitung dieser zwei sehr erfahrenen Männer ist die Gemeinde von Antiochia dann rasch gewachsen und zu einer geistlich sehr kraftvollen Gemeinde geworden. Diese Gemeinde hat die Missionsreisen von Paulus innerlich mitgetragen und begleitet und unterstützt. Sie hat regelmäßig für ihn und sein Missionsteam gebetet. Sie war eine echte Zuflucht, ein Ruhepol im Leben des Apostels. Sie war auch der Ort, wohin Paulus nach dem Ende der Missionsreisen zurückkehren, ausruhen und berichten konnte. Sie war eine Gemeinde, die stark genug war, um die Verantwortung, die auf den Schultern des Paulus lag, mitzutragen. Sie war, wie Lukas feststellt, in besonderer Weise eine geisterfüllte Gemeinde. Das heißt, sowohl ihre Leiter als auch alle anderen in der Gemeinde waren in besonderer Weise geisterfüllte Leute. Schauen Sie mal nach Apostelgeschichte 11, 24. Wird etwas über Barnabas gesagt, einer der Gemeindeleiter. Und das heißt von ihm: Barnabas war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und wenn Sie ein bisschen weiter blättern nach Apostelgeschichte 13, Vers 9, da steht: Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes. Und wenn Sie dann Kapitel 13, 2 bis 3 noch anschauen, da steht: Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Sie merken, eine Gemeinde, die äußerst sensibel ist für die Führung des Heiligen Geistes. Also die Gemeinde in Antiochia, eine geisterfüllte Gemeinde. Und wenn wir jetzt fragen, was heißt das eigentlich genau, geisterfüllt, wie zeigte sich das, wie machte sich das nach außen hin bemerkbar, dann können wir so sagen, es war das besondere Kennzeichen dieser Gemeinde in Antiochia, dass sie sensibel war für den Willen Gottes und konsequent im Gehorsam. Und es war Kennzeichen dieser Gemeinde in Antiochia, dass sie sehr stark mit der Bibel, mit Gottes eigenem Wort lebte. Dazu gibt es zwei sehr interessante Stellen. Die erste steht im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 20. Schauen Sie einmal dahin, das ist sehr interessant. Epheser 5, 18 bis 20. Paulus schreibt da, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Aha, haben wir das Stichwort. Und dann geht es weiter. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus gibt hier eine Anweisung. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und direkt danach führt er aus, wie sich das zeigt, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt wird, nämlich durch Lieder, die Gott loben und durch Gebete, die Gott für alles danken. Soweit, so gut. Und jetzt blättern Sie mal weiter in den Kolosserbrief. Kapitel 3, 16 bis 17. Kolosser 3, 16 bis 17. Auch hier finden Sie dieselben Auswirkungen, genau dieselben, die Paulus eben im Epheserbrief skizziert hat, nämlich Lieder, die Gott loben und Gebete, die Gott für alles danken. Nur die Anweisung vorneweg, die ist etwas anders. Statt lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, steht hier, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lesen wir es mal. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, schreibt Paulus in Kolosser 3, 16 bis 17. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Sie merken, die Auswirkungen sind zweimal exakt dieselben. Nur die Anweisung vorneweg ist unterschiedlich. Einmal heißt es, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Zum anderen steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und daraus kann man jetzt eines entnehmen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Erfüllung mit dem Wort Christi sind zwei Seiten derselben Sache. Das heißt, wer sich reichlich erfüllen lässt vom Wort Gottes, der wird auch vom Heiligen Geist erfüllt. Und umgekehrt, wer vom Heiligen Geist erfüllt sein will, der muss das Wort Christi reichlich in sich wohnen lassen. Beides ist aneinander gekoppelt. Wir haben gesagt, die Gemeinde in Antiochia war eine geisterfüllte Gemeinde. Und nach dem, was wir jetzt eben im Epheser- und Kolosserbrief gelesen haben, ist klar, es war eine Gemeinde, die gut und reichlich mit dem Wort Gottes umging. Die das Wort Gottes reichlich hörte und tat. Und das machte sie zu einer starken, tragfähigen, geisterfüllten Gemeinde. Und nicht nur die Gemeinde war stark, auch die Leiter waren es. Und Lukas zählt sie auf. Mit Namen und mit Anzahl. Schauen Sie mal, Vers 1, Apostelgeschichte 13, 1. Es waren aber in Antiochia, in der Gemeinde, Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Also wenn Sie mitgezählt haben, 5 Leiter hatte die Gemeinde von Antiochia, und diese Leiter waren als Propheten und Lehrer tätig. Und an erster Stelle wird Barnabas genannt. Der Name Barnabas bedeutet übersetzt Sohn der Ermutigung. Er war ein Levit, also ein Jude aus Zypern. Und Lukas berichtet, er sei ein sehr bewährter Mann gewesen. Es war Barnabas, der Paulus nach dessen Bekehrung in die Gemeinde in Jerusalem brachte. Das steht in Apostelgeschichte 9, 27. Es war Barnabas, der als erster die Leitung der Gemeinde in Antiochia übernahm, steht in Apostelgeschichte 11, 22. Und es war auch Barnabas, der Paulus nach Antiochia holte und später dessen wichtiger Mitarbeiter wurde. Barnabas war wirklich ein bewährter Mann, gefestigt im Wort Gottes. Jetzt kommt der Nächste, Simeon, genannt Niger. Der Beiname Niger, schwarz, deutet darauf hin, dass er aus Afrika kam. Auch Lucius aus Kyrene, Libyen, stammte von dort. Und sehr wahrscheinlich, so deutet es Apostelgeschichte 11, Vers 20 an, waren sowohl Simeon als auch Lucius Gründungsmitglieder der Gemeinde in Antiochia, also auch erfahrene Leute. Von Manaen wissen wir, dass er zusammen mit Herodes Antipas aufwuchs, sozusagen als dessen Spielkamerad. Herodes Antipas, es gibt ja viele Herodes in der Bibel, aber Herodes Antipas war der Herodes, der Johannes den Täufer töten ließ und der eine höchst undurchsichtige Rolle beim Prozess gegen Jesus spielte. Manaen kannte diesen Fürsten von Kindheit an, wusste also ziemlich gut Bescheid über das, was am Hof dieses Herodes vor sich ging, und wahrscheinlich hat Lukas seine Informationen über Herodes direkt von Manaen bezogen. Und über Saulus, der an fünfter Stelle hier genannt wird, brauchen wir nicht viel zu sagen. Wir haben das heute Morgen gehört. Er war ein Mann, der sehr kompromisslos geprägt war vom Wort Gottes, eine sehr starke Persönlichkeit. Lukas beschreibt nun die Aufgabe dieser fünf Leiter in der Gemeinde mit zwei Begriffen. Sie waren Propheten und Lehrer. Was hat man sich darunter vorzustellen? Nun, das prophetische Amt hat in der ersten und auch noch zweiten Generation der Christen, also etwa bis zur Fertigstellung des Neuen Testamentes, eine wichtige Rolle gespielt. Die Propheten in den christlichen Gemeinden legten einerseits das Alte Testament und die bereits verfügbaren Schriften des Neuen Testamentes für die Gemeinde und für den Alltag aus. Und die Propheten bekamen auch hin und wieder Offenbarungen von Gott, vor allem in Fragen der praktischen Lebensgestaltung. Das wird deutlich, wenn Sie die Stellen in der Apostelgeschichte über den Propheten Agabus angucken. Das ist Apostelgeschichte 11, 28 und Apostelgeschichte 21, 10 bis 11. Offenbarungen vor allem in Fragen der praktischen Lebensführung. Die Lehrer dagegen stellten die Wahrheit Gottes systematisch und im Zusammenhang dar. Wenn sie gleichzeitig Apostel waren, wie zum Beispiel Paulus, dann bekamen sie hin und wieder auch Offenbarungen von Gott in Fragen der Lehre. Und den Inhalt dieser Offenbarungen finden Sie heute vor allem in den Briefen des Neuen Testamentes und auch im Buch der Offenbarung. Das Amt der Propheten, so kann man es über den Daumen sagen, endete, als das Neue Testament fertiggestellt war. Warum? Weil mit der Fertigstellung des Neuen Testamentes keine direkten Offenbarungen von Gott mehr nötig waren. Die Offenbarung Gottes lag ja nun schriftlich und abgeschlossen vor. Allerdings führten die Lehrer und Hirten und Evangelisten das Amt der Propheten insofern weiter, als sie die ja nunmehr schriftlich fertig vorliegende Offenbarung Gottes für den Alltag und für die Gemeinde auslegten und anwandten. Zur Zeit der ersten Missionsreise war das Neue Testament noch nicht vollständig. Es existierten vielleicht einige Evangelien, aber noch keine Briefe. Und darum war es höchst sinnvoll und gut, dass sowohl Propheten als auch Lehrer in der Gemeinde von Antiochia tätig waren. So, und nun geschieht etwas, was für die Gemeinde in Antiochia schwer verdaulich gewesen sein muss. Schauen Sie mal, Vers 2. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Sie müssen bedenken, Paulus und Barnabas zählten zu den besten Leuten, die die Gemeinde in Antiochia zur Verfügung hatte. Und ausgerechnet die sollten sie nun hergeben, weil der Geist Gottes es so anordnete. Lukas verrät nicht, wie diese Anordnung praktisch übermittelt wurde. Ich vermute, dass es durch einen Propheten in der Gemeinde geschah. Aber es war klar, es war eine unmissverständliche Anordnung. Und die Gemeinde gehorcht sofort. Apostelgeschichte 13,3. Und natürlich stellt sich die Frage, warum ausgerechnet diese beiden? Warum berief Gott ausgerechnet diese beiden besten Leute? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Wenn Gott Menschen in besondere, große Aufgaben beruft, dann wählt er in der Regel solche aus, die sich bereits in kleineren, weniger verantwortlichen Aufgaben bewährt haben. Und wenn Sie einmal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 25 hineinschauen, da finden Sie dieses Grundprinzip. Matthäus 25, 14 bis 21. Matthäus 25, 14 bis 21. Da heißt es: Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat der herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm: Achten Sie drauf, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Über wenigem treu, ich will dich jetzt über viel setzen. Also, Gottes Arbeitsweise sieht so aus, dass er denjenigen größere Verantwortung überträgt, die sich in Aufgaben mit kleinerer Verantwortung bereits bewährt haben. Gott holt also für die großen Aufgaben nicht passive, ungehorsame oder schlicht faule Christen vom Regal, um sie sorgfältig abzustauben und dann in größere Aufgaben hineinzuschicken. Er macht es anders. Er gibt denen größere Verantwortung, die im Kleinen treu gewesen sind. Und genauso war es bei Paulus und Barnabas. Die Gemeinde in Antiochia hat die Berufung von Paulus und Barnabas in einer Zeit des Betens und Fastens zuerst geprüft, dann akzeptiert. Und mit dem Auflegen der Hände machen sie klar, diese beiden gehen im Auftrag und im Segen Gottes. Sie wurden vom Heiligen Geist ausgesondert und berufen. Wir lassen sie ziehen mit unserer ausdrücklichen Zustimmung, mit unserer vollen Unterstützung und mit unserem treuen Gebet. Und so beginnt die erste Missionsreise des Paulus mit einer ganz wichtigen Grundvoraussetzung, mit einer klaren Berufung Gottes. Und das ist für die Missionsarbeit entscheidend. Wenn Sie keine klare Berufung Gottes haben, dann halten Sie nicht durch. Dazu ist die Arbeit zu hart. Wir werden es jetzt gleich sehen. Punkt 3, heute Mittag, Auftakt in Zypern. Apostelgeschichte 13, 4 bis 5. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, berichtet Lukas, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Von Antiochia aus sind Paulus und Barnabas zusammen mit Johannes Markus, er wird in Apostelgeschichte 12, Vers 12 erwähnt, zunächst zum 25 Kilometer entfernten Seehafen Seleucia gereist. Von diesem Hafen aus ging die Fahrt per Schiff zu der etwa 100 Kilometer entfernten Insel Zypern mit ihrer höchst kribbeligen Stadt Salamis. Und hier geht das kleine Missionsteam nun an Land. Wissen Sie, woher der Name Zypern kommt? Ganz einfach, von lateinisch Cyprium, Kupfer. Die Insel hat ihren Namen von den großen Kupferbergwerken, in denen damals zahllose Arbeiter und natürlich Sklaven beschäftigt waren. Zypern ist eine sehr schöne Insel, 227 Kilometer lang und 95 Kilometer breit. Als Paulus und Barnabas und Johannes Markus die Insel betraten, war sie schon etwa 70 Jahre römische Provinz. Sie hatte 4 Distrikte, Paphos, Salamis, Amathus und Lapetos, müssen Sie sich nicht merken. Die Hauptstadt war Paphos, am südlichen Ende der Insel. Die haben wir da, Paphos. Und dort regierte, wie Lukas detailgenau berichtet, ein römischer Prokonsul namens Sergius Paulus. In Paphos befand sich auch eine römische Garnison und zum großen Entzücken vieler auswärtiger Besucher ein Aphrodite-Tempel mit entsprechenden Begleiterscheinungen, also Prostitution. Zum Aphrodite-Fest einmal im Jahr platzte die Stadt Paphos schier aus allen Nähten, dann reisten nämlich Touristen aus allen umliegenden Ländern an. welche Gründe Paulus und Barnabas bewogen haben, ausgerechnet Zypern als erstes Reiseziel anzusteuern, kann man nur vermuten. Zum einen war es so, dass Barnabas aus Zypern kam. Er war dort geboren, so steht es in Apostelgeschichte 4, 36. Die Insel war also vertrautes Gelände für ihn. Ein weiterer Grund könnte gewesen sein, dass die Insel per Schiff rasch zu erreichen war. Und schließlich könnte auch die Tatsache, dass es einen großen jüdischen Bevölkerungsanteil gab, den Ausschlag gegeben haben, hier mit der Missionsarbeit zu beginnen. Und in dem Zusammenhang möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Lukas berichtet, dass Paulus und Barnabas in Salamis zuerst die Synagogen der Stadt, es gab mehrere, aufsuchten. So steht es in Apostelgeschichte 13,5. Sie gingen zuerst in die Synagogen, um dort das Wort Gottes weiterzugeben. Es ist eine kleine Notiz und über die liest man natürlich schnell hinweg. Sie ist aber nicht unwichtig. Wenn Sie die Berichte der Apostelgeschichte einfach mal nur durchblättern, stellen Sie sehr schnell fest, dass Paulus in Städten mit jüdischem Bevölkerungsanteil immer zuerst in die Synagogen ging, um dort die gute Nachricht von Jesus zu sagen. Nicht nur in Salamis, auch in Antiochia, in Pisidien, in Ikonion, in Philippi, in Korinth, in Athen, in Beröa und in Ephesus. Immer steuerte Paulus zuerst die Synagogen an. Warum? Das war so sein Programm. Oder wenn man es etwas genauer sagt, es war so Gottes Programm, das Paulus für sich verbindlich übernommen hatte. Er hat dieses Programm einmal ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht, an einer Stelle, die Sie alle kennen, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für alle, die daran glauben. Und jetzt, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Die Juden zuerst. Das war Paulus' Programm. Er wusste, dass die Juden als das auserwählte Volk Gottes zuallererst das Recht hatten, die rettende Wahrheit Gottes zu hören. Und darum ist er immer zuerst in die Synagogen gegangen, um dort zu evangelisieren. Natürlich können auch praktische Gründe dabei mitgespielt haben, weil in den Synagogen natürlich Menschen waren, die schon irgendwie etwas wussten von dem lebendigen Gott. Das heißt, hier konnte man anknüpfen. Evangelisation war hier leichter als anderswo. Bestimmt hat Paulus gehofft, vielleicht einmal eine ganze Synagogengemeinschaft komplett für den Glauben an Jesus zu gewinnen. Aber diese Hoffnung hat sich nie erfüllt. Es gab immer auch Widerstand. Es gab immer auch geistliche Trennungen. Ob in Salamis Menschen in der Synagoge zum Glauben kamen, berichtet Lukas nicht. Mit der ihm manchmal eigenen Wortkargheit stellt er nur fest, dass Paulus und seine Begleiter die Insel Zypern von Nordost nach Südwest durchzogen und schließlich in Paphos landeten. Und hier schildert Lukas nun ein Ereignis, das einen ersten, tieferen Einblick in die Evangelisationspraxis des Apostels Paulus erlaubt. Schauen Sie bitte mal hin, Apostelgeschichte 13, 6 bis 8. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Paulus und Barnabas bekommen eine einzigartige Chance. Prokonsul Sergius Paulus gibt eine Audienz. Das heißt, die Missionare können vor dem mächtigsten Mann der Insel die Wahrheit Gottes ausbreiten. Lukas bringt an dieser Stelle keine Einzelheiten über den Inhalt der Predigt, aber wir können annehmen, dass Paulus die Sache mit der ihm eigenen Gründlichkeit angefasst hat. Aber dann tritt ein Mann aus dem Hintergrund hervor, eine Art graue Eminenz. Ein Mann, der seit Jahren unmittelbaren Zugang zum Prokonsul hat und seine Entscheidungen mit beeinflusst. Sein Name Elymas.
Und dieser Elimas baut nun eine massive Mauer des Widerstandes gegen den Apostel und seine Botschaft auf. Wer ist dieser Mann? Und was sind seine Interessen? Lukas bezeichnet ihn als einen Magos, einen Zauberer und als einen falschen Propheten. Diese Bezeichnung Magos ist interessant. Ursprünglich waren die Magoi Gelehrte, und zwar aus Medien. Intelligente, gut ausgebildete Leute, die sich bestens auskannten mit Mathematik, Landwirtschaft, Geschichte, Astronomie und Astrologie. Einige von ihnen praktizierten auch Okkultismus, also richtige Magie, nicht alle. Alle waren bekannt für ihre Traumdeutung. In Daniel 2 können Sie das nachlesen. Zu den irdischen Lebzeiten des Paulus bezeichnete der Titel Magos aber nicht mehr einen Gelehrten, sondern einen Menschen, der massiv Okkultismus betreibt. Und so ein Mensch war Elimas. Und sehr schnell hat dieser Mann eines begriffen. Zwischen ihm und Paulus würde es kein schiedlich-friedliches Miteinander oder Nebeneinander geben, sondern nur einen unversöhnlichen Gegensatz. Elimas hat sofort begriffen, einer würde weichen müssen. Entweder er mit seiner Magie oder Paulus mit der Wahrheit Gottes. Elimas wusste sofort, in Paulus und ihm trafen zwei Gegensätze aufeinander. Paulus als Bote des Lichts und er als Sklave der Finsternis. Und darum hat Elimas von vornherein eines versucht. Er hat versucht, Paulus zum Schweigen zu bringen und den Statthalter Sergius Paulus vom Glauben abzuhalten. Und daran können Sie eines lernen, etwas ganz Einfaches, aber Wichtiges. Wo die Wahrheit Gottes verkündigt wird, regt sich immer der Widerstand der Finsternis. Wo die Wahrheit Gottes verkündigt wird, gibt es Störmanöver. Der Teufel will nicht, dass die Wahrheit Gottes gehört wird. Er fürchtet diese Wahrheit, weil sie seine Macht zerstört. Und darum instrumentalisiert der Satan irgendwelche Menschen, über die er Macht hat, für seine Zwecke. Er gebraucht sie als Störer. Und er setzt sie ein, um Gottes Wahrheit Widerstand entgegenzusetzen. Menschen wie zum Beispiel Elimas. Verstehen Sie, solange irgendwo nur ein verwässertes Evangelium verkündigt wird, bleibt der Widerstand begrenzt. Er wird vielleicht nicht sichtbar. Aber überall da, wo die Wahrheit Gottes ganz und vor allem laut gesagt wird, wird der Widerstand massiv. Und der ist nicht harmlos. Paulus hat eindringlich all die, die die Wahrheit Gottes in die Welt tragen, gewarnt. Epheser 6, 11 bis 12. Er hat gesagt, zieht bitte an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Attacken des Teufels. Denn, fährt er fort, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und genau das haben Paulus und Barnabas erlebt mit Elimas. Und jetzt achten Sie mal drauf, wie Paulus mit dieser schwierigen und brisanten Situation umgeht, was er tut. Er konfrontiert. Mit vollen Segeln, scharf vor dem Wind, geht er mitten hinein in die Konfrontation. Verse 9 bis 10, Apostelgeschichte 13, 9 bis 10. Saulus aber, der auch Paulus heißt, zweiter Name, voll Heiligen Geistes sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn. Paulus nennt die Dinge beim Namen, er deckt das Dunkel auf. Er macht klar, Elimas heißt völlig zu Unrecht Bar-Jesus. Bar-Jesus heißt Sohn der Rettung. In Wirklichkeit ist er nicht ein Sohn der Rettung, sondern wie Paulus sagt, ein Sohn des Teufels, ein Feind der Gerechtigkeit, ein Verfälscher der Wahrheit Gottes. Das ist sehr direkt gesprochen, finden Sie nicht? Nicht diplomatisch, nicht wirklich diplomatisch. Sehr direkt. Das ist pure, knallharte Konfrontation. Hier schlagen Licht und Finsternis ungepuffert aufeinander. Und damit zeigt sich bereits an dieser ersten Station der Missionsreise etwas, was Evangelisation im Kern ist. Sie ist Kampf. Evangelisation ist Kampf. Warum? Weil Licht trifft auf Finsternis. Wahrheit trifft auf Lüge. Und wo die ungepuffert aufeinander kommen, gibt es Reibung. Und die zeigt sich.
Man kann heute manchmal den Eindruck haben, Evangelisation sei irgendwie machbar. Man kann manchmal den Eindruck haben, bei der Evangelisation sei alles nur eine Frage der Methode. Die richtige Beleuchtung, die richtige Musik, die richtigen Darbietungen, die richtige Ansprache, kurz und knapp im Plauderton, die richtige gefühlsmäßige Schiene, die richtige Aufmachung und schon, so die Vorstellung, schwenken die Leute gedanklich um von heidnisch auf christlich. Das ist eine gefährlich flache und gefährlich falsche Vorstellung von Evangelisation. Evangelisation ist nicht ein clever angerührter Mix von Methoden, die dann zu einem gewünschten Ergebnis führen, sondern Evangelisation ist Kampf, geistlicher Kampf. Und den werden wir nur überstehen, ich sage überstehen, wenn wir ihn mit geistlichen Waffen führen. Vor allem, wie Paulus energisch anmahnt, mit dem Schwert des Geistes, der Wahrheit Gottes, so wie sie in der Bibel vorliegt. Paulus macht es uns vor. Und jetzt achten Sie drauf, was nun weiter geschieht. Gott bestätigt die Worte des Paulus durch ein Wunder. Und zwar ein besonderes, ein Gerichtswunder ist das. Apostelgeschichte 13,11. Und nun siehe, sagt Paulus, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Elimas wird blind. Dieser Mann, der so viele Menschen geistlich blind gemacht hat, wird jetzt selbst körperlich blind. Er wird gerichtet vor den Augen des römischen Prokonsuls. Und was geschieht? Der Prokonsul sieht, was abläuft. Er staunt über die Lehre des Herrn und er wird gläubig. Schauen Sie mal, Vers 12. Als der Statthalter das sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Wörtlich übersetzt steht da, als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, indem er über die Maßen staunte über die Lehre des Herrn. Also, gläubig wurde er durch das gepredigte Wort Gottes, nicht durch das Wunder. Das Wunder hatte nur den Zweck, die Botschaft des Paulus göttlich zu legitimieren. Was ist aus Sergius Paulus geworden? Nun, er hat seinen Weg als Christ ganz offensichtlich gemacht. Zunächst mal finden wir seinen Namen auf einem Grenzstein an einem Fluss auf Zypern. Es gibt also einen stummen Zeugen für die Zuverlässigkeit des Lukasberichtes. Wichtiger aber ist noch etwas anderes. Auch seine Tochter, er hatte eine Tochter, wird auf einer Inschrift erwähnt. Die Tochter hieß Sergia Paula. Mehrere Geschichtswissenschaftler haben diese Inschrift untersucht, der die Tochter vorkommt, und glaubhaft machen können, dass Sergius Paulus Tochter Christin gewesen ist. Das heißt, der geistliche Durchbruch, der damals durch Paulus gelang, hat sich bis in die Familie des Sergius Paulus hinein ausgewirkt. Und jetzt gehen wir gleich einen Schritt weiter. Die zweite Station auf dieser Missionsreise ist eine Stadt, die auch den Namen Antiochia trägt, aber nicht Antiochia in Syrien, sondern Antiochia in Pisidien. Das ist jetzt Punkt 4, Auftritt in Antiochia. Apostelgeschichte 13, 13-14. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Schabbat in die Synagoge und setzten sich. Schauen wir uns schnell die Reisestrecke an. Wir haben eben gesehen, Evangelisation ist Kampf. Hier zeigt sich jetzt der Kampf in ganz anderer Weise. Es gibt nämlich Probleme innerhalb des Missionsteams. Nach der Überfahrt von Zypern nach Perge in Kleinasien trennt sich Johannes Markus von Paulus und Barnabas. Das heißt, Unruhe und Uneinigkeit kommen ins Team. Was mögen die Gründe gewesen sein dafür, dass Johannes Markus plötzlich gegangen ist? Man kann spekulieren.
Vielleicht war Johannes nicht damit einverstanden, dass die Wegstrecke nach Antiochia sie über die gefährlichen Taurusberge führen würde, ein in der Tat gefährlicher Weg. Vielleicht hat er auch Schwierigkeiten gehabt, sich der Autorität des Paulus unterzuordnen. Denkbar. Manche Kommentatoren vermuten sogar, er habe Heimweh nach Jerusalem gehabt. Wie dem auch sei, es waren auf jeden Fall nicht ehrenhafte Gründe, die Johannes Markus zum Verlassen des Teams bewogen haben. Paulus hat sich nämlich später in Apostelgeschichte 15,38 sehr kritisch über diese Sache geäußert. Also, Paulus und Barnabas treten den schwierigsten Teil ihrer Reise nur noch zu zweit an. Es hätte nun durchaus nahegelegen, nachdem sie einmal in Perge waren, dort zunächst zu bleiben und dort zu evangelisieren. Paulus und Barnabas haben das aber nicht getan. Erst ganz am Ende der ersten Missionsreise, als sie dann noch einmal nach Perge kamen, haben sie dort gepredigt. Aber jetzt lassen sie die Stadt gleich hinter sich und machen sich auf den Weg nach Antiochia in der Landschaft Pisidien. Ganz korrekt müsste man übrigens eigentlich sagen, Antiochia in Phrygien, denn sie lag in der Landschaft Phrygien. Aber weil diese Stadt so nah an der pisidischen Grenze lag, hieß sie eben Antiochia in Pisidien und dabei blieb es. Die Stadt war nicht unbedeutend, sie lag an einer römischen Handelsstraße, der Via Sebaste, und sie hatte eine ganz gemischte Bevölkerung. Griechen, Römer, Phrygier lebten hier genauso wie Juden. Antiochia in Pisidien war auch eine Stadt, in der die Frauen besonders hoch angesehen waren und wichtige öffentliche Ämter innehatten. Das ist eine Tatsache, die Sie im Hinterkopf behalten müssen. Sie wird später noch wichtig. Von Perge nach Antiochia sind es etwa 180 Kilometer Fußmarsch. Lukas streift diese Wanderung gerade mal mit einem halben Satz. Vers 14a. Tatsächlich muss aber die Wegstrecke nach Antiochia ein Horrortrip gewesen sein. Sehr wahrscheinlich war Paulus zum Zeitpunkt des Aufbruchs nach Antiochia bereits krank. An die Galater, die er unmittelbar nach dem Aufenthalt in Antiochia besuchte, schreibt er jedenfalls später in Galater 4, Vers 13, ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Also Paulus war sehr wahrscheinlich krank, als er in Galatien missionierte. Möglicherweise hat er sich an der Küste Kleinasiens die dort sehr verbreitete und sehr gefürchtete Malaria geholt. Diese Krankheit bewirkte furchtbare Krämpfe und hämmernde Kopfschmerzen. Diese Kopfschmerzen fühlten sich an, als würde ein glühendes Eisen durch die Stirn in den Kopf gestoßen. Vielleicht, das ist natürlich nur eine Theorie, hat Paulus diese furchtbaren Schmerzen gemeint, als er von dem Pfahl im Fleisch sprach, den Gott trotzdem. Um nach Antiochia zu kommen, mussten sie durch die wilden Taurusberge. Ein wildes, unwegsames Gelände mit gefährlichen Flüssen. Und all das müssen Sie sich vorstellen mit einem von Fieber geschwächten Körper. Dazu die Gefahr von Wegelagerern, die besonders in den Taurusbergen ihre Schlupfwinkel hatten und äußerst brutale Raubüberfälle verübten. Wahrscheinlich, so hat später Paulus im 2. Korintherbrief 11,26 angedeutet, wahrscheinlich haben er und Barnabas unliebsame Bekanntschaft mit Leuten dieses Schlages geschlossen. Und dann sind sie da, in Antiochia, der Stadt mit dem gesunden Reizklima, 1000 Meter hoch in den Bergen. Und jetzt erleben sie etwas. Sie erleben, wie Gott ihnen auf sehr freundliche Art und Weise den Weg für die Verkündigung der Wahrheit ebnet. Es geschieht an einem Sabbat, also an einem Samstag. Als Paulus und Barnabas in der Synagoge der Stadt am Gottesdienst teilnehmen, werden sie plötzlich aufgefordert, zu den Leuten zu sprechen. Das war nicht ungewöhnlich. So ein Schabbat-Gottesdienst wurde mit dem Schema, dem großen Bekenntnis, zu dem einen Gott eröffnet, dann folgte das 18-Bittengebet, Segenssprüche, dann wurde aus den Büchern Mose vorgelesen, ein Abschnitt aus den Propheten und dann schloss sich eine Predigt, also biblische Lehre, an. Und genau davon ist hier in Vers 15 die Rede. Schauen Sie mal, Apostelgeschichte 13, Vers 15. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen, Liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen? So sagt es. Und nun übernimmt Paulus diese Predigt. Ich vermute, es hatte sich in der Synagoge herumgesprochen, dass er, ein berühmter Rabbiner, da war. Noch als dazu ein Rabbiner, der bei dem berühmten Gamaliel studiert hatte. Und nun hat er plötzlich die Chance, vor Juden und Gottesfürchtigen, also Heiden, die sich zur Synagoge halten, das Evangelium entfalten zu können. Sehr unauffällig, sehr elegant hat Gott den Weg für seinen Apostel geebnet. Und Paulus predigt mit der ihm eigenen Eindringlichkeit und Überzeugungskraft. Natürlich hat Lukas die Predigt nicht in voller Länge überliefert. Er präsentiert hier nur die Kernsätze. Aber selbst nur diese Kernsätze lassen unschwer erkennen, dass Paulus in Antiochia eine schlichtweg geniale Predigt gehalten hat. Ich muss darauf verzichten, die Predigt im Einzelnen auszulegen, obwohl es mich in den Fingerchen juckt. Aber es wäre uferlos. Aber wenigstens die große Linie dieser Ansprache wollen wir kennenlernen. Schauen Sie mal, Apostelgeschichte 13, 16 bis 23. Da stand Paulus auf, winkte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht, als sie Fremdlinge waren im Lande Ägypten. Und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. Und 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste und vernichtete 7 Völker in dem Land Kanaan und gab ihnen deren Land zum Erbe. Das geschah in etwa 450 Jahren. Danach gab er ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen, als Heiland für das Volk Israel. Mit einem großen Rückblick in die Vergangenheit beginnt Paulus seine Predigt. Er berichtet von der Erwählung Abrahams und Isaaks und Jakobs, den Vätern. Er schildert die Zeit in Ägypten, die Flucht aus der Sklaverei dort, die 40 Jahre in der Wüste. Die Einnahme des Landes Kanaan ist genauso Thema wie die Richterzeit bis zum Propheten Samuel. Und dann kommt Paulus auf die Könige Israels zu sprechen. Auf Saul, der verworfen wurde. Und auf David, den Mann nach dem Herzen Gottes. Paulus macht eine große Reise in die Vergangenheit. Und warum macht er das? Weil er die Leute in der Synagoge ansprechen und abholen will, wo sie sind. Verstehen Sie, die Geschichte des Volkes Israel war den Leuten in der Synagoge wohl bekannt. All die großen Taten Gottes in der Vergangenheit, das liebten sie. Das war ihr Leben, das war ihre Identität. Und darum war es klug und einfühlsam von Paulus, gerade so zu beginnen. Und dann, als Paulus diesen Rückblick über die Vergangenheit fast beendet hat, da tut er etwas sehr Geniales. Er kommt nämlich auf das Ziel zu sprechen, auf das die Geschichte des Volkes Israel zuläuft. Und dieses Ziel heißt Jesus. Verse 22 bis 23. Er sagt: Als er diesen, nämlich Saul, verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen, als Heiland für das Volk Israel. Also, Paulus macht seinen Zuhörern klar, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die hat ein Ziel, auf das sie punktgenau zuläuft, und das ist Jesus. Und er macht damit den Leuten klar: Liebe Leute, wenn ihr eure eigene Geschichte ernst nehmt, dann müsst ihr vor allem auch Jesus ernst nehmen, denn auf den läuft ja eure Geschichte zu. Und als es soweit ist, macht Paulus noch einen sehr genialen Schachzug. Er spricht von Johannes dem Täufer. Verse 23 bis 25. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel, nachdem Johannes, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendet hatte, sprach er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber siehe, er kommt nach mir, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht wert bin. Warum war es so genial, Johannes den Täufer ins Spiel zu bringen? Nun, die Apostelgeschichte berichtet in Kapitel 19, 1-3, dass Johannes der Täufer gerade in Kleinasien viele Anhänger hatte. Das heißt, dieser Mann war in Kleinasien unter Juden bekannt und wohlbeachtet. Und jetzt macht Paulus etwas ganz Einfaches und Wirksames. Er sagt, selbst Johannes der Täufer, den ihr doch alle kennt und achtet, gerade der hat auf Jesus, den Messias, hingewiesen. Und wenn ihr Johannes den Täufer ernst nehmt, dann müsst ihr Jesus annehmen. Denn Johannes hat auf Jesus doch hingewiesen. Und dann macht Paulus sofort den nächsten Schritt. Nachdem er gezeigt hat, dass Jesus das Ziel der Menschheitsgeschichte ist, nachdem er Johannes den Täufer als Gewährsmann zu Wort kommen lassen, kommt er jetzt auf die Fakten des Lebens Jesu zu sprechen. Verse 26 bis 29. Gehen Sie mal mit. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Schabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Paulus spricht über den Prozess gegen Jesus und über seinen Tod. Und er macht deutlich, es war ein willkürlicher Tod. Er wurde verurteilt, wider besseres Wissen. Die Oberen Jerusalems haben sich verhärtet und verschlossen Jesus gegenüber. Und sie haben ihn getötet, obwohl doch die Propheten des Alten Testamentes ihn so deutlich beschrieben haben. Und dann kommt das Entscheidende. Paulus sagt, gerade nun, indem sie das so machten, erfüllten sie die Vorhersagen der Propheten. Und er will damit sagen, Gott hatte immer die Kontrolle. Der Tod des Messias war kein Unfall, kein Missgeschick, sondern Teil eines Planes Gottes. Und dann kommt er auf die Auferweckung zu sprechen. Und ganz ähnlich wie Petrus in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, nennt Paulus hier Zeugen für die Tatsache, dass die leibliche Auferstehung Jesu keine Einbildung war. Als erstes nennt er die Augenzeugen. Verse 30 und 31. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Paulus nennt Augenzeugen. Und dann fährt er fort und nennt weitere Zeugen, nämlich Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die die Auferweckung Jesu bezeugen. Psalm 2, Vers 7, Jesaja 55, Vers 3 und Psalm 16, Vers 10. Schauen Sie mal hin in die Verse 32 bis 37. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Und jetzt kommt's, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt. Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Jesaja 55, 3. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle, Psalm 16, Vers 10, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Paulus hämmert es seinen Zuhörern förmlich ein. Sowohl der Tod als auch die Auferweckung Jesu waren reale Ereignisse, Bestandteile eines großen göttlichen Plans. Das heißt, Paulus arbeitet förmlich das gesamte Alte Testament mit seinen Zuhörern in dieser Predigt durch, um zu zeigen, es läuft alles auf Jesus, den Retter, zu. Und dann schließt er ab mit einer persönlichen Zuspitzung und Einladung zum Glauben. Lesen wir die Verse 38 und 39. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Hier finden Sie schon Begriffe, die später in den Paulusbriefen auftauchen. Sünde, Vergebung, Gesetz, Rechtfertigung, Glaube, alles da. Und jetzt schauen Sie mal, wie Paulus seine Botschaft persönlich an den Mann bringt. Er sagt, dass das Gesetz des Mose hat euch keine Vergebung gebracht. Es hat euch nicht gerecht gemacht vor Gott. Das Gesetz hat euch höchstens das ganze Ausmaß eurer Schuld bewusst gemacht. Aber jetzt, sagt er, jetzt kann diese ganze dunkle Last, die auf jedem Menschen liegt, diese Last der Schuld weggenommen werden. Jeder, der an Jesus glaubt, wird vor Gott gerecht gemacht. Und da kommt noch eine Warnung hinterher. Verse 40 und 41. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Paulus warnt. Es ist, als ob er sagt, Gottes Gericht kommt. Wer Jesus nicht annimmt, hat keine Vergebung und wird untergehen am jüngsten Tag. Die Sache steht ernst. Es geht um eure Ewigkeit. Und wieder zum Beweis ein Wort aus der Bibel, nämlich aus dem Propheten Habakuk 1, Vers 5. Was für eine Predigt. Sehr einfühlsam, sehr klar, sehr evangelistisch, aber nicht platt. Sehr persönlich, aber mit großer biblischer Tiefe. Er war ein genialer Prediger. Und wenn Sie in Betracht beziehen, dass Lukas uns nur die Kernsätze dieser Predigt überliefert hat, dann dürfte die Originallänge dieser Ansprache zwischen 1 und 2 Stunden gelegen haben. Es war wirklich eine lange, anspruchsvolle Predigt. Und jetzt achten Sie darauf, was passiert. Die Leute bekommen Appetit auf mehr. Vers 42, als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Erstaunlich aber wahr. Die Leute hören eine lange, anspruchsvolle, biblisch fundierte Predigt und die Folge ist, sie bekommen Appetit auf mehr. Sie wollen mehr hören von der Wahrheit Gottes. Sie wollen mehr hören vom Evangelium. Verstehen Sie, kein Mensch sagt also, dieser Pastor Paulus hat doch glatt über 20 Minuten gepredigt. Unmöglich! Kein Mensch sagt das. Die gute, biblisch fundierte Predigt hat sie hungrig gemacht auf mehr. Und einige sind so hungrig, dass sie sofort mehr wissen wollen. Die können es nicht mehr aushalten bis zum nächsten Sabbat. Schauen Sie mal, Vers 43. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Sie folgten ihnen. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Und dann, am darauffolgenden Samstag, ist fast die ganze Stadt auf den Beinen, um das Wort Gottes zu hören. Vers 44. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Fast die ganze Stadt. Was wir hier vor uns haben, ist das Stenogramm einer Erweckung. Erweckung in Antiochia. Und was war der Auslöser dieser Erweckung? Es war eine anspruchsvolle, biblisch fundierte Predigt mit Tiefgang. Wagen wir es noch, das zur Kenntnis zu nehmen? Die Frage. Es war eine klare, anspruchsvolle, biblisch fundierte Predigt, die Erweckung in Antiochia bewirkte. Das heißt, Erweckung und klare, biblisch fundierte Predigt hängen zusammen. Ich sage es ganz einfach. Klare, biblisch fundierte Predigten sind offenbar etwas Gutes. Sie bringen Erweckung, so Gott will. Das ist eine biblisch bezeugte Tatsache. Und es ist auch eine historisch bewiesene Tatsache. Seit den Tagen der Reformation hat es eine lange Reihe ausgezeichneter Prediger gegeben, die klare, biblisch fundierte und durchaus anspruchsvolle Predigten hielten, kontinuierlich. Und im Umkreis dieser Leute kamen Menschen zum Glauben. Es entstand Erweckung. Luther, Calvin, Latimer im 16. Jahrhundert. John Owen. John Bunyan, Richard Baxter, Thomas Brooks, Thomas Watson im 17. Jahrhundert. John Wesley, George Whitfield, Jonathan Edwards im 18. Jahrhundert. Spurgeon, Parker, McLaren, White im 19. Jahrhundert. Martin Lloyd-Jones und John MacArthur im 20. Jahrhundert. Alle bekannt für anspruchsvolle, biblisch fundierte, klare Predigten von zum Teil gewaltiger Länge. Aber in ihrem Umkreis kamen Menschen zum Glauben, es entstand Erweckung. Und darum noch einmal. Klare, biblisch fundierte, anspruchsvolle Predigten machen Hunger auf mehr. Sie machen die Menschen hungrig auf Wahrheit. Und das ist der beste Hunger, den es gibt. Und jetzt noch einmal zurück nach Vers 43. Da haben wir noch was vergessen. Dann ist auch gleich, fast gleich Pause. Fast. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Offensichtlich war es so, dass sich einige Zuhörer schon während der ersten Predigt des Paulus bekehrt haben. Und offensichtlich haben sie das Barnabas und Paulus hinterher auch mitgeteilt. Und jetzt ist interessant, wie die beiden reagieren. Sie ermahnen die Neubekehrten, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Warum diese Ermahnung? Warum kein Schulterklopfen, keine Begeisterung, kein Freudenfest? Wäre doch denkbar. Antwort: Weil die Echtheit einer Bekehrung sich erst auf die Dauer erweist. Oder etwas allgemeiner: Weil die Echtheit des Glaubens sich erst auf die Dauer erweist. Darum diese Ermahnung. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus hat diesen Sachverhalt klar gemacht, als er das Gleichnis vom Sämann erzählte. Matthäus 13. Und er sagte darin sinngemäß: Wenn das Wort Gottes Menschen erreicht, dann fällt etwas auf felsiges Land. Es geht auf wie ein Samenkorn, kann aber keine Wurzeln bilden. Es sieht zunächst ganz gut aus, aber auf Dauer geht es ein. Und er sagte weiter: Genauso ist es auch mit dem Wort Gottes, das unter die Dornen fällt. Es geht auf und sieht zunächst ganz gut aus, aber auf Dauer erstickt es und geht ein. Und so ist es wirklich mit dem Glauben. Es zeigt sich erst auf Dauer, ob er echt ist oder nicht. Das heißt, das äußere Erscheinungsbild kann täuschen am Anfang. Erst wenn der Glaube durchhält und Frucht bringt, wird auch äußerlich sichtbar, dass er echt ist. Und darum legt die Bibel so viel Wert darauf, dass Menschen bleiben im Glauben, weil daran seine Echtheit unter anderem erkennbar wird. Bei Paulus und Barnabas in Antiochia und diesen neubekehrten Leuten war noch nicht erkennbar, ob der Glaube dieser einzelnen Leute echt war oder nicht. Und darum gibt Paulus ihnen keine vorschnelle Zusicherung: Bei euch ist ja jetzt alles klar. Sondern er ermahnt sie, in der Gnade zu bleiben, um so die Echtheit des Glaubens zu erweisen. Und das ist jetzt unmittelbar wichtig für die Praxis von Evangelisation heute. Ich glaube, dass wir vorsichtig und sehr zurückhaltend sein müssen mit allzu raschen Zusicherungen. Wenn jemand bei einer Evangelisation nach vorne kommt, eine Hand hebt, eine Karte ausfüllt, dann kann das aus allen möglichen Gründen geschehen. Es kann echt sein, natürlich, es kann echt sein oder auch nicht. Gott weiß es, weil er die Herzen ansieht. Wir wissen es nicht. Und darum können wir nicht jedem, der bei einer Evangelisation einen Schritt tut, zusichern, er sei nun gerettet für Zeit und Ewigkeit. Wir können ihn nur ermahnen, zu bleiben in der Gnade und nicht in sein altes Leben zurückzufallen. Und die Dauer wird es erweisen, ob sein Glaube echt ist oder nicht. Und nun noch einmal zurück nach Antiochia. Dort haben sich die Dinge ein wenig verschärft. Verse 45 bis 47. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht würdig, nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Nach der fast einhellig positiven Reaktion zuerst kommt nun die Scheidung der Geister. Und der Anlass ist die zweite Predigt des Paulus, die Lukas nicht mehr festgehalten hat. Der eigentliche Grund aber ist der Neid. Vers 45, da steht: Sie sahen die Menge und sie wurden neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte. Und dann machen sie noch etwas, Sie lästerten. Was war das für ein Neid? Es war ein besonderer Neid. Einige der Volksgenossen des Paulus konnten es einfach nicht aushalten, dass die heidnischen Mitbürger ihrer Stadt so leicht, in Anführungsstrichen nur, durch den Glauben an Jesus das ewige Leben haben sollten. Sie waren voller Neid, dass nicht nur sie, sondern auch die Heiden ein so großes Geschenk kostenlos bekommen sollten. Sie waren hellauf empört über die Güte Gottes. Es wühlte in ihnen der Neid des Jona, der bekanntlich auch grollte, als die Bewohner der heidnischen Stadt Ninive sich bekehrten und nicht gerichtet wurden. Kennen Sie alle. Jona, Kapitel 3, Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, steht da, reute ihnen das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat nicht. Und dann, da steht, das aber verdroß Jona sehr. Und er wurde sehr zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsus fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt sich des Übels gereuen. Er klagt Gott an. So nimm, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Das ist der Neid des Jona. Sie alle, die in Antiochia Paulus widersprachen und lästerten, hatten keine Argumente. Sie konnten die Predigt des Paulus an keinem Punkt widerlegen. Es war klar, Paulus sagte die Wahrheit, aber sie ertrugen diese Wahrheit nicht. Sie wollten sie nicht, sie verhärteten sich dagegen. Es muss eine ziemlich angespannte Szene gewesen sein. Und dann sagt Paulus diesen schrecklichen Satz. Einen Satz, der einem durch und durch geht. Vers 46. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da er es aber von euch stoßt und dann. Und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Ihr haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Das ist ein schrecklicher Satz, wenn man es recht bedenkt. Mit diesem Satz führt Paulus seinen Gegnern vor Augen, dass sie allein jetzt verantwortlich sind für das, was sie tun. Sie haben beschlossen, dass sie nicht würdig sind des ewigen Lebens. In Antiochia kommt es zu einer geistlichen Scheidung. Sie musste kommen. Sie kommt immer, wenn Gottes Wahrheit gesagt wird. Jesus hat es so angekündigt. Sie können es nachlesen in Matthäus 10, 34 bis 36. Das heißt, wir können niemals alle gewinnen mit der Wahrheit Gottes. Niemals können wir alle halten oder alle überzeugen. Die Wahrheit Gottes trennt zwischen Bußwilligen und Herzensharten, zwischen Geretteten und Nichtgeretteten, zwischen denen, die die Wahrheit lieben und denen, die sie zurückweisen. Nicht alle werden gerettet, nicht alle, sondern nur die, die Gott zum ewigen Leben bestimmt hat. Vers 48. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das ist natürlich jetzt ein heikler Punkt, die Frage der Vorherbestimmung oder wie das Fachwort lautet, der Prädestination. Allerdings ist dieser Punkt von höchster Wichtigkeit für die Evangelisation. So wichtig, dass ich ihn lieber gleich in einem Exkurs behandeln möchte, wo wir die Sache etwas im Detail betrachten werden. Lassen Sie sich also noch ein paar Minuten vertrösten. Erst noch die Verse 49 bis 52. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehenen Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Das Wort Gottes breitet sich in der ganzen Gegend aus, aber für Paulus und Barnabas wird die Lage kritisch. Die Gegner der beiden betreiben etwas, was sehr typisch ist im geistlichen Kampf. Hören Sie genau zu. Sie betreiben eine Aufhetzungskampagne. Sowohl die vornehmen Frauen als auch die angesehenen Männer der Stadt werden aufgehetzt. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Paulus und Barnabas aus der Stadt vertrieben werden. Bitte behalten Sie das mit der Aufhetzung im Hinterkopf. Es hat eine besondere Bewandtnis damit. Wir werden später darauf zurückkommen.
Jetzt machen wir 5 Minuten Pause.
Evangelisation. Sie werden gleich merken, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Es gibt,
so meine ich, kaum eine Lehraussage der Bibel, die so viel Skepsis und Ablehnung von den Christen erfahren hat, wie gerade die Lehre von der Vorherbestimmung Gottes oder, wie das Fachwort heißt, von der Prädestination. Keine Lehraussage oder kaum eine Lehraussage der Bibel steht dem menschlichen, natürlichen Empfinden so stark entgegen wie gerade diese Lehre. Die Vorstellung, dass Gott alles souverän entscheidet und bestimmt, ist für viele nur schwer annehmbar. Und weil das so ist, darum wird diese Lehre der Bibel auch weiterhin schamhaft verschwiegen oder wenigstens abgeschliffen. Mit äußerst negativen Konsequenzen für die Evangelisation, wie wir sehen werden. Wer die Lehre von der Prädestination ablehnt, bekommt ein schiefes Bild von der Gnade Gottes, von der Buße, von der Rettung und auch eine falsche Vorstellung von Gott als Person. Pirschen wir uns an diese umstrittene Lehre der Bibel heran. Zunächst können wir eines ganz allgemein sagen, die Bibel lehrt eindeutig, dass von Gott allein Rettung und Verlorenheit jedes einzelnen Menschen abhängen. Das heißt, er allein entscheidet souverän darüber, wer zum Heil erwählt ist und wer nicht. Er allein entscheidet darüber, wer den Weg zur Umkehr, zur Vergebung und zur Neugeburt im Heiligen Geist findet und wer nicht. Schauen wir zunächst eine der ganz grundsätzlichen Aussagen der Bibel zu diesem Thema an. Dies finden Sie im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6 und 11 bis 12. Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 6 und 11 bis 12. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, wann denn? Ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Drei wichtige Aussagen legt Paulus hier den Christen in Ephesus vor. Erstens, Gott wirkt alles nach dem Vorsatz seines Willens, Vers 11. Zweitens, Gott bestimmt allein und souverän, welche Menschen er zu seinen Kindern und Erben erwählt, Verse 5 und 11. Und drittens, Gott hat diese Wahl getroffen, ehe der Welt grundgelegt war, Vers 4. Also, noch bevor der Planet Erde existierte, hat Gott festgelegt, welche Menschen, die im Laufe der Jahrtausende auf der Erde leben würden, wiedergeboren und gerettet werden würden. Gott legte sozusagen die Namen fest. Und hier wird jetzt der Satz aus Apostelgeschichte 13,48 wichtig, den wir eben hatten. Vielleicht erinnern Sie sich, da hieß es: Es wurden alle gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Für bestimmt waren steht im Griechischen ein Wort, das heißt tasso. Und tasso heißt eigentlich in eine Liste eingeschrieben werden. Also zum Beispiel, wenn Soldaten angeworben wurden, dann wurden sie in eine Liste eingeschrieben. Und wenn Sie jetzt die Aussagen von Epheser 1 und Apostelgeschichte 13,48 zusammenziehen, dann ist klar, vor Grundlegung der Welt, so will Paulus sagen, hat Gott die Namen all derer eingeschrieben, die zum ewigen Leben bestimmt sein würden. Dies ist eine grundsätzliche Aussage der Bibel. Und die wird nun zunächst begründet und dann im Detail ausgeführt. Zunächst nochmal der Epheserbrief. Er legt fest, warum das auch gar nicht anders sein kann. Epheser 2, Vers 1, da kommt ein ganz wichtiger Satz. Sehr kurz. Da steht, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Paulus spricht hier von dem Zustand der Christen in Ephesus vor ihrer Bekehrung.
Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden.
Das ist eine sehr profunde Aussage. Ein Toter ist tot. Das heißt, er kann keine Entscheidungen mehr treffen. Er kann keine Schritte tun. Er kann nichts bewirken oder verändern. Er ist tot. Ein Mensch in Übertretungen und Sünden ist genauso. Er kann den Weg zu Jesus nicht finden. Er kann nicht Buße tun. Er kann sich nicht für Jesus entscheiden. Er kann keine Schritte zur Rettung tun. Er ist tot. Und darum betont Paulus, dass die Rettung allein Gottes Geschenk ist. Menschen haben daran keinen Anteil. Schauen Sie mal, Epheser 2, 8 und 9. Einfach nur ein paar Verse weiter. Da kommt das. Denn aus Gnade, sagt Paulus, seid ihr gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und das ist nun ein sehr entscheidender Punkt. Viele Christen glauben, dass sie nur ein bisschen tot waren vor ihrer Bekehrung und dass sie darum doch ein bisschen mitwirken konnten bei ihrer Bekehrung. Sie glauben nicht so ganz, dass sie tot, einfach tot waren, bevor Gott sie rettete. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es ein bisschen tot genauso wenig gibt wie ein bisschen schwanger. Es behagt ihnen nicht, dass sie so völlig ausgeliefert und hilflos sein sollen vor Gott. Aber Gottes Wort sagt es knapp und klar, jeder Mensch ist von Natur aus tot vor Gott. Und ein Toter kann nicht tun. Es wird also deutlich, es kann gar nicht anders sein, als dass Gott vor Grundlegung der Welt souverän festgelegt hat, wen er zum Heil erwählt und wen nicht. So, und jetzt liefert die Bibel weitere ergänzende Details. Im Johannesevangelium legt Jesus dar, dass zwar viele ihn hören, aber dass nur diejenigen zu ihm kommen und ihm gehören werden, die vom Vater zu ihm hingezogen werden. Johannes 6, Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und Matthäus 11, 27, ganz ähnlich. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, sagt Jesus, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und dann, und wem es der Sohn offenbaren will. Niemand sonst. Nur wem es der Sohn offenbaren will. Also, viele Menschen hören die Wahrheit Gottes. Viele Menschen hören die Wahrheit Gottes vielleicht Jahrzehnte lang. Aber nur diejenigen finden den Weg zu Jesus, die vom Vater im Himmel gezogen werden. Eine sehr starke Formulierung. Sie können den Weg zu Jesus nicht alleine gehen, sie müssen von Gott förmlich hingezogen werden. Zugespitzt gesagt, Gott bietet allen die Wahrheit und die Einladung zur Buße an, aber er allein legt fest, wem er die Buße gibt. Von allein greift keiner danach. Also noch einmal, Gott allein legt fest, wem er die Buße gibt und in die Hände legt. Und wenn das geschehen ist, wenn Buße und Neugeburt im Heiligen Geist von Gott gegeben wurden, was dann? Dann, so sagt die Bibel, sorgt Gott auch noch für alles Weitere. Für das Leben in der Heiligung, für die Verherrlichung in der Ewigkeit. Es ist wie eine lange Kette. Und er allein sorgt souverän für alles. Schlagen Sie mal den Römerbrief auf, Kapitel 8. Verse 28 bis 30. Da steht, Römer 8, 28 bis 30, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da kommt ganz viel hinterher. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Eine lange Kette. Dies erscheint vielen schwer annehmbar, wenn sie das so hören. Sie haben den Eindruck, Gott sei doch irgendwie unfair. Wenn er sich einigen gegenüber gnädig zeige, so sagen sie, dann sei er doch moralisch verpflichtet, es auch bei den anderen zu tun. Es ginge doch nicht an, dass Gott einige Menschen gnädig zum Heil erwählt, aber andere nicht. Bitte können wir die Diskussion hinterher machen. Hinterher schreiben Sie die Frage auf, sonst wird das Ufer los. Ja? Im Stillen machen Sie Gott Vorwürfe. Und genau mit diesen Vorwürfen hat sich der Apostel Paulus auseinandergesetzt. Im 9. Kapitel des Römerbriefs äußert er sich dazu. Verse 14 bis 21. Schauen Sie da mal rein. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erwählt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Zwei Botschaften mindestens stecken in diesem sehr leidenschaftlichen Plädoyer für die Souveränität Gottes. Zum einen, wir sind nicht in der Position, den lebendigen Gott zu beschuldigen und auf die Anklagebank zu drücken. Wir sind als verlorene und sündhafte Geschöpfe einfach nicht in der Lage, den heiligen und gerechten Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist zutiefst unangemessen und absurd. Wir verheben uns dabei. Das ist das eine, was Paulus hier sagt. Das andere, Verse 14 und 15. Da geht es darum, Gott behandelt uns Menschen, hören Sie genau zu, entweder gnädig oder gerecht. Gott behandelt uns Menschen entweder gnädig oder gerecht. Niemand aber wird ungerecht behandelt. Wenn Gott einen Menschen in die Verdammnis gehen lässt, dann ist das, so schrecklich sich das auch anhört, gerecht. Es ist keineswegs ungerecht oder unfair, sondern leider gerecht. Das heißt, niemand, der im jüngsten Gericht zur Verdammnis verurteilt wird, wird sich dann beklagen können, sondern er wird nur eines sehen, das Urteil ist gerecht, es ist fair. Es ist den Taten meines Lebens absolut angemessen. Wenn Gott nun beschließt, einen Menschen nicht gerecht, sondern gnädig zu behandeln, dann ist das seine freie Entscheidung. Also halten wir fest, Gott behandelt uns entweder gerecht oder gnädig, aber niemals ungerecht. Und damit ist klar, ob ein Mensch gerettet wird oder nicht, das Evangelium annimmt oder zurückweist, ist allein von Gottes gnädiger Erwählung vor Grundlegung der Welt abhängig. Nun hat die Bibel aber durchaus noch mehr zu sagen zu diesem Thema, denn neben die Lehre von der Vorherbestimmung Gottes stellt sie ebenso deutlich die Lehre von der Verantwortlichkeit des Menschen. Bei den Ereignissen in Antiochia ist uns diese Lehre schon begegnet. Apostelgeschichte 13, 46. Erinnern Sie sich, dieser schreckliche Satz, wo Paulus sagt, da ihr das Evangelium von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das heißt, hier haben Sie es vor Augen. Paulus und Barnabas erinnern die Leute daran, dass sie verantwortlich sind dafür, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen. Es liegt in ihrer Verantwortung, ob sie es annehmen oder ablehnen. Sie sind für die Folgen, die diese Entscheidung hat, verantwortlich. Und so finden sie es immer wieder in der Bibel. Die Menschen werden in die Pflicht genommen. Wenn Sie mal ins Johannesevangelium gucken, Kapitel 5, 39 bis 40, wenn Sie noch können. Ich weiß, es ist sehr intensiv, was wir hier tun. Johannes 5, 39 bis 40, da sagt Jesus, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, in der Tat, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ihr wollt nicht. Und wenn Sie einen Blick in den Römerbrief werfen, finden Sie da dieselbe Botschaft, Römer 1, 19 bis 20. Da heißt es, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, nämlich den Menschen, offenbar. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Und dann kommt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also neben die Lehre von der Vorherbestimmung Gottes stellt die Bibel die Lehre von der Verantwortlichkeit des Menschen. Das heißt, allen Menschen wird die Offenbarung Gottes angeboten. Wer sie abweist und nicht annehmen will, ist vor Gott verantwortlich für das, was er tut. Natürlich kommt an dieser Stelle dann sofort die Frage auf, wie denn die Lehre von der Vorherbestimmung Gottes und die Lehre von der Verantwortlichkeit des Menschen zusammenpassen. Die schließen sich doch gegenseitig aus, sagen viele. Und ich gebe sofort zu, dass das von unserem begrenzten menschlichen Blickwinkel in der Tat so aussieht und so erscheinen mag. Bei Gott allerdings bilden beide die Lehre von der Vorherbestimmung und von der Verantwortlichkeit des Menschen. Bei Gott bilden beide, so bin ich sicher, eine perfekte, harmonische Einheit. Die Bibel macht jedenfalls unübersehbar klar, dass beide die Lehre von der Vorherbestimmung Gottes und von der Verantwortlichkeit des Menschen, dass beide von Gott offenbart und gleichermaßen wahr sind. Konkret, wir sollen den Menschen die Wahrheit Gottes so sagen, als hinge alles von ihrer Entscheidung ab. Dabei das ist ganz wichtig. Auch die Erwählten werden nicht ohne die Predigt des Evangeliums gerettet. Und darum sind wir verpflichtet, die Wahrheit Gottes allen Menschen weiterzusagen. In Römer 10, Vers 14 sagt Paulus, wie sollen sie denn hören ohne Prediger? Also Sie merken, die Souveränität Gottes und die Evangelisation haben eine Menge miteinander zu tun. Wir wissen nicht, wen Gott erwählt hat. Und darum müssen wir die Wahrheit Gottes allen sagen. Der Theologe J.I. Packer hat sich mit der Frage der Souveränität Gottes und der Evangelisation vor mehr als 30 Jahren ausführlich beschäftigt. Und er hat dazu einige interessante Sätze geschrieben, die genau in unseren Zusammenhang hier hineinpassen. Er schreibt, wenn wir vergessen, dass es Gottes alleiniges Recht ist, Frucht zu wirken, wo das Evangelium verkündigt wird, werden wir anfangen, uns selbst dafür verantwortlich zu fühlen. Und wenn wir vergessen, dass Gott allein den Glauben wirken kann, dann werden wir immer mehr denken, Bekehrungen zu schaffen sei letztlich von uns und nicht von Gott abhängig. Und dass der entscheidende Faktor in der Evangelisation die Art der Darbietung sei. Und diese Denkart führt uns, konsequent zu Ende gedacht, weit in die Irre. Und da fährt er fort. Sehen wir uns das einmal genauer an. Wenn wir meinen, unsere Aufgabe sei mehr, wenn wir meinen, unsere Aufgabe sei mehr, als nur Christus anzubieten, wenn wir meinen, wir hätten Bekehrungen zu produzieren, also nicht nur treu, sondern auch erfolgreich zu evangelisieren, dann werden wir pragmatisch und berechnend an die Evangelisation herangehen. Wir würden folgern, dass wir sowohl im persönlichen Gespräch wie auch bei öffentlichen Predigten über zwei Grundvoraussetzungen verfügen müssten. Es genügte nicht nur ein klarer Begriff von der Bedeutung und Reichweite des Evangeliums. Unerlässlich wäre außerdem eine unwiderstehliche Technik, die den gewünschten Erfolg herbeiführt. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, eine solche Technik zu entwickeln und einzuüben. Und wir würden unsere und anderer Leute Evangelisationsarbeit nicht nur an der verkündigten Botschaft, sondern auch am Erfolg messen.
Brächten unsere Bemühungen keine Erfolge, so schlössen wir daraus, dass unsere Technik verbesserungswürdig sei. Wenn sie aber Frucht bringen, so hielten wir dieses für die Bestätigung, die richtige Methode zu haben. Wir sehen, das ist jetzt ganz wichtig, in der Evangelisation einen Kampf zwischen unserem Willen und dem Willen unserer Zuhörer. Einen Kampf, bei dem der Sieg darauf zurückzuführen ist, dass wir durch unser wirkungsvolles Artilleriefeuer den gewünschten Erfolg erzwungen haben.
Es ist kaum zu fassen, obwohl Packard zu einer Zeit schrieb, das war Anfang der 60er Jahre, als weder von Pro Christ, Willow Creek, noch Jesus House Megaparty die Rede war, ist es doch, als beschriebe er die Wesenszüge dieser in der Tat äußerst pragmatischen Methoden der Evangelisation. Sowohl Bill Hybels in Willow Creek als auch die Aktion Pro Christ Jesus House gehen grundsätzlich nach den von Packer beschriebenen pragmatisch erfolgsorientierten Methoden vor. Bei Pro Christ liegt das Hauptproblem in der pragmatischen Zusammenarbeit mit Charismatikern, Katholiken, Adventisten und liberalen Gemeinden. Bei Willow Creek ist die pragmatische und unkritische Übernahme von psychologisierenden Marketingmethoden das Problem. Treibende Kraft hinter beiderlei Pragmatismus ist der Wille zum menschlich machbaren Erfolg und eine Vernachlässigung der Lehre von der Souveränität und Vorherbestimmung Gottes.
Packer hat zur Frage der Methodenauswahl in der Evangelisation einige interessante Anmerkungen gemacht. Er schreibt:
Es gibt eigentlich nur eine Methode zu evangelisieren, nämlich getreulich die Botschaft des Evangeliums zu erklären und anzuwenden. Daraus folgt, und dies ist das Schlüsselprinzip, dass der Test für jegliche Art von geplanter Strategie, Technik oder Form evangelistischer Aktivität dieser ist. Dienen Sie dem Wort. Dienen Sie dem Wort. Sind Sie so berechnet, dass dadurch das Evangelium wahrheitsgetreu und vollständig dargestellt wird und tief und genau die Hörer trifft? Insoweit Sie dazu helfen, sind Sie rechtens. Insoweit Sie dazu neigen, die Wirksamkeit der Botschaft zu verdecken oder zu verdunkeln oder Ihre Schärfen abzupolstern, sind Sie böse und falsch. Und dann präsentiert Packer noch ein paar Testfragen, die man an jede neue Form der Verkündigung richten kann und sollte. Er fragt: Wir müssen uns fragen, ist diese Präsentation Christi geeignet, die Leute davon zu überzeugen, dass das Evangelium Gottes Wort ist? Das ist eine Testfrage. Weiter. Schmeichelt diese Präsentation Christi menschlicher Klugheit und Darstellungskunst? Ist die Präsentation Christi dazu angetan, das Werk des Wortes an den Herzen der Menschen zu fördern oder es zu behindern? Ich sag mal in Klammern dazu, nach der großen Jesus-Haus-Aktion konnte man in einem Leserbrief nachlesen, dass ein Teilnehmer sagte, er hätte 10 Minuten gebraucht, um sich von der lauten Musik zu erholen und die Worte der Predigt aufzunehmen. 10 Minuten.
Ist die Präsentation Christi dazu angetan, das Werk des Wortes an den Herzen der Menschen zu fördern oder es zu behindern? Hilft sie, die Aussagen der Botschaft deutlicher zu machen oder vernebelt und verdunkelt sie diese?
Ist diese Präsentation Christi dazu berechnet, das Evangelium in angemessenem Ernst zu vermitteln? Wirkt sie so, dass Menschen merken, hier geht es um Leben und Tod? Ist sie geeignet, fragt Packer weiter, deutlich zu machen, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Oder ist diese Präsentation Christi so obenhin unbestimmt, gemütlich und vergnüglich, dass es den Hörern schwerfällt, das Evangelium für eine Angelegenheit äußerster Wichtigkeit zu halten? Vor über 30 Jahren hat Packer das geschrieben. Unfassbar, wie aktuell.
Der Glaube an Gottes Souveränität würde die Kirche vor dem Niedergang durch Pragmatismus und Weltförmigkeit befreien. Er würde uns zurücktreiben zu biblischer Predigt, schreibt der amerikanische Theologe John MacArthur. Und er fährt fort: Setzten die Prediger ihr Vertrauen
Nur in Gottes Kraft und Gottes Wort, so brauchten sie die Botschaft nicht zu beschneiden, zurechtzubiegen oder abzuschwächen. Sie wären nicht der Meinung, durch künstliche Mittel könnten sie zahlreichere Bekehrungen erzielen. Sie sehen die Evangelisation nicht als Marketingproblem an, sondern als das, was sie ist. Die Verkündigung der göttlichen Offenbarung als dem einzigen Mittel, durch das Gott seine Auserwählten zu sich ruft. Sie würden sich mehr auf das Evangelium verlassen als der Kraft Gottes zur Errettung. Und sie würden mit den weltlichen Komödien aufhören, durch die die Kirche nur immer schneller dem Untergang entgegengetrieben wird. Dem ist, so meine ich, nichts hinzuzufügen. Und jetzt gehen wir weiter. Apostelgeschichte 14, Vers 1. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Ikonion. Da haben wir Zypern, jetzt waren wir in Antiochia und hier haben wir Ikonium. Die Stadt Ikonion liegt etwa 150 Kilometer südöstlich von Antiochia in Pisidien entfernt. Sie hatte eine sehr gemischte Bevölkerung, Phrygier, Griechen, Römer und Juden lebten dort und die Gegend war, wie auch heute, noch ein sehr unterentwickeltes Terrain, Anatolien. Genau wie in Zypern und in Antiochia haben Paulus und Barnabas auch in Ikonion zunächst die Synagoge aufgesucht und wieder erweist das Evangelium seine Kraft. Eine große Menge, steht da, Juden und Heiden, kommt zum Glauben. Und jetzt achten Sie darauf, was geschieht. Es wird Ihnen bekannt vorkommen. Vers 2, 14,2. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Diejenigen, die ungläubig blieben, stiften Unruhe und beginnen, die Bewohner der Stadt aufzuhetzen gegen Paulus und Barnabas. Wieder kommt es zu einer Aufhetzung der Leute. Und Lukas verrät uns auch, was hinter der Aufhetzung steckt. Es ist der Hass derjenigen, die sich gegen die Wahrheit Gottes entschieden haben. Wenn Menschen die Wahrheit Gottes hören und nicht annehmen, dann entwickeln sie irgendwann, das kann eine Weile dauern, aber sie entwickeln irgendwann eine tiefe, glosende Wut gegen die Wahrheit Gottes. Und diese Wut äußert sich irgendwann so, dass sie beginnen, andere Menschen aufzuhetzen gegen die Prediger von Gottes Wort. Jesus hat vor dieser Reaktion gewarnt. Matthäus 7, Vers 6. Er sagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Schweine werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Und wenn wir jetzt noch etwas genauer in den Bericht der Apostelgeschichte hineinschauen, wird noch etwas klar. Für Aufhetzen gebraucht Lukas ein ganz bestimmtes griechisches Wort. Das heißt Kakao. Ja, Ihre Assoziation ist ganz richtig. Das Wort bedeutet vergiften. Das heißt, die Gegner der Wahrheit Gottes vergifteten die Seelen der Menschen. Sie hatten keine Argumente gegen Paulus und Barnabas. Sie hatten ihnen inhaltlich nichts entgegenzusetzen und sie wussten es. Und darum vergiften sie die Seelen anderer Leute durch giftige Worte, durch giftige, üble Nachrede, durch giftige, üble Verleumdungen und durch giftige, üble Unterstellungen. Und im Untergrund frisst nun dieses Gift. Wie haben Paulus und Barnabas nun auf diesen Widerstand reagiert? Haben sie ihre Botschaft den Empfindlichkeiten der Leute angepasst? Fragezeichen. Sind sie etwas leiser und softer geworden? Oder haben sie rasch eine benutzerfreundliche Evangelisation in Gang gebracht?
weit gefehlt.
Sie haben dieselbe Botschaft mit gleicher Kraft weitergegeben. Und warum das? Weil sie auf Jesus vertrauten und ihm mehr gehorchten als den Menschen. Apostelgeschichte 14, 3 bis 4 geht mit einem klassischen Wort los. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Wieder kommt es zu geistlichen Scheidungen in der Stadt. Wieder werden nicht alle gewonnen, sondern nur die, die von Gott zum Heil erwählt waren. Ein völlig normaler, wenn sicherlich auch dramatischer Vorgang. Und Gott bestätigt die Predigt durch Zeichen und Wunder. Das heißt, Menschen werden durch die Hände des Paulus, möglicherweise auch des Barnabas, von Gott geheilt und von Gebundenheiten frei. Es handelt sich bei dieser Geistesgabe der Spontanheilung um ein zeitlich befristetes Phänomen, das mit der Fertigstellung des Neuen Testaments seine Bedeutung verlor und dann aufhörte. Aber damals in Ikonion war diese Gabe wichtig. Gott bestätigte nämlich damit die Botschaft von Paulus eindrucksvoll. Aber der Widerstand flackert dennoch auf im Handumdrehen. Verse 5 bis 7. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln und steinigen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Gerade noch rechtzeitig erfahren Paulus und Barnabas von der tödlichen Gefahr, die sich über ihnen zusammenbraut. Und sie begreifen, hier in dieser Stadt Ikonion ist unser Dienst wenigstens zunächst einmal zu Ende. Wir können hier nichts mehr tun. Und sie handeln klug. Sie weichen der Gewalt aus und fliehen. Lukas berichtet, dass sie in die Städte der Landschaft Lykaoniens fliehen, nach Lystra und Derbe. Sie sehen diese Städte auch auf der Karte. Er setzt dabei voraus, dass Ikonion selbst nicht zur Landschaft Lykaoniens gehört, sondern zur Landschaft Phrygien. Ich habe Ihnen da mal eine kleine Karte mitgebracht, in der das deutlich wird. Viele Jahre hat nämlich die historisch-kritische Bibelauslegung dem Evangelisten wegen dieser Bemerkung Unzuverlässigkeit in der Berichterstattung vorgeworfen. In der antiken Literatur wurde nämlich Ikonion immer als eine Stadt Lykaoniens und nicht als eine Stadt Phrygiens geführt. Und darum sagten viele historisch-kritische Bibelwissenschaftler, ja, Paulus hat sich geirrt. Lukas hat sich geirrt. Es blieb dem Geschichtswissenschaftler Sir William Ramsay vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass in vorapostolischer Zeit die Grenzen zwischen Phrygien und Lykaonien neu festgelegt wurden und danach gehörte Ikonion eben nicht mehr zu Lykaonien, sondern zu Phrygien. Das ist der Bereich auf der Karte, den ich in Rot umrandet habe. Okay? Das heißt, gerade die Stelle also, die die historische Unzuverlässigkeit der Berichte des Lukas beweisen sollte, beweist in der Tat das genaue Gegenteil, nämlich ihre historische Genauigkeit. Das aber nur in Klammern. Die nächste Station auf dem Reiseweg der beiden Missionare ist die Stadt Lystra. Und hier wird die Lage durchaus noch kritischer.
Da haben wir Lystra, ja, sehen Sie es? Als Lystra, als Derbe.
Vers 8 bis 13. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Er hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk.
Lystra ist etwa 30 Kilometer von Ikonion entfernt. Es ist eine Stadt in der tiefsten Provinz und war fast ausschließlich von heidnischer Bevölkerung besiedelt. Eine Synagoge gab es in dieser Stadt nicht. Und hier kommt es nun zu einer aufsehenerregenden Heilung mit erstaunlichen Folgen. Mitten in der Menschenmenge sieht Paulus einen Mann, der noch nie gehen konnte. Und er erkennt, dass dieser Mann scheunentorweit offen ist für den Glauben. Und auf ein Wort des Paulus hin wird dieser Mann gesund. Und die Bewohner der Stadt sehen es. Und jetzt geschieht etwas so Unerwartetes, dass Paulus und seine Begleiter eine Zeit gebraucht haben, um zu begreifen, was vorgeht. Die Leute reden Barnabas und Paulus mit Götternamen an, Zeus und Hermes. Und der Priester des Zeus-Tempels am Ort bringt Stiere und Blumengebinde, um den beiden Missionaren Opfer zu bringen. Eine absurde, fast komische Situation. Wenn man allerdings die Hintergründe kennt, vergeht das Komische. Man blickt dann nämlich in das Herz von Menschen, die einfach nur sehr verloren sind und weit weg von der Wahrheit. Der römische Schriftsteller Ovid, er starb um 17 nach Christus, berichtet von einer besonderen Göttersage, die in besonderer Weise mit der Stadt Lystra verbunden war. Diese Sage hatte den Inhalt, dass eines Tages die Götter Zeus und Hermes nach Lystra kamen. Sie klopften an die Türen und baten um Essen und Unterkunft. Jedoch die Einwohner Lystras, so die Sage, wiesen sie ab. Am Ende nahm ein alter Bauer namens Philemon mit seiner Frau Baucis die beiden auf und versorgte sie. Zum Dank verwandelten die Götter die Hütte des Ehepaars in einen Tempel. Die Bewohner Lystras jedoch kamen in einer Wasserflut um, die die rächenden Götter über sie brachten. Natürlich kannten die Lystraner diese einigermaßen haarsträubende Sage. Und als nun das Heilungswunder vor ihren Augen geschieht, dann nehmen sie natürlich sofort an, dass nun Zeus und Hermes ein zweites Mal in Lystra aufgetaucht sind. Und natürlich wollen sie diesmal alles richtig machen. Kein Wunder also, dass sie Paulus und Barnabas mit Hermes und Zeus anreden und einen sehr wahrscheinlich schmackhaften Stier samt Blumendeko anschleppen. Ein zweites Mal, so ihr denken, wollen sie nicht eine Flut riskieren. Für viele Menschen wäre es damals sicher ein sehr erstrebenswertes Ziel gewesen, als Gott verehrt zu werden. Zum Beispiel König Herodes hat es kurzfristig jedenfalls sehr genossen, Apostelgeschichte 12, 21. Paulus und Barnabas jedoch reagieren anders, Verse 14 bis 18. Als das die Apostel hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Paulus und Barnabas haben damals, als sie begriffen, was vorging, sofort reagiert. Sie haben die Bewohner von Lystra sofort von den Götzen weg auf den einen heiligen, lebendigen Gott hingewiesen. Und es ist sehr interessant, wie sie es gemacht haben. Paulus wusste, dass er in Lystra ganz anders predigen musste als in Antiochia, denn hier gab es keine Leute, die die Bibel kannten. Hier musste er ganz von außen ansetzen. Und Paulus hat das in vorbildlicher Weise gemacht. Er ist von der Offenbarung Gottes in der Schöpfung ausgegangen. Eine Offenbarung, die jedem Menschen an jedem Ort zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Im Römerbrief hat er sich näher dazu geäußert. Kennen Sie alle, Römer 1,18. Gottes unsichtbares Wesen, schreibt er da, das ist seine ewige Kraft und Majestät, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben. Keiner kann sagen, ich konnte ja von Gott nichts wissen. Und die Botschaft ist ganz einfach. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, wenigstens die Größe und Souveränität Gottes zu erkennen. Woran? An der verblüffenden und ehrfurchtgebietenden Harmonie und Vielfalt der Natur. Jeder Mensch, auch wenn er noch nie eine Bibel in der Hand gehabt hat, kann an der gewaltigen Ordnung und Vielfalt der Natur Gottes Größe und Majestät erkennen.
So, und an diese Tatsache knüpft Paulus an. Und er macht die Menschen in Lystra darauf aufmerksam, dass Gott sich nicht unbezeugt gelassen hat und ihnen in der Natur als der Schöpfer gegenübertritt, der seine Geschöpfe ernährt und erhält. Das konnten sie alle nachvollziehen in Lystra. Und ganz bestimmt haben sie sehr aufmerksam hingehört, als Paulus ihnen danach das Evangelium von Jesus erklärt hat. Sie merken, Paulus war überaus flexibel. Er stellte sich sehr schnell und präzise auf seine Zuhörerschaft ein. Aber er gab nicht jedem das Seine, sondern allen das Eine, die Wahrheit Gottes, die gute Nachricht von Christus. Und jetzt möchte ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen. Wie wir gesehen haben, wählte Paulus als Einstieg für seine Predigt in Lystra die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Und die Leute konnten ihm folgen. Heute ist dieser Weg, wenigstens in unserem Land, weitgehend verbaut. Die Evolutionslehre, die atheistische Lehre von der zufälligen Entstehung und zufälligen Höherentwicklungen des Lebens, hat die Menschen blind gemacht. Das heißt, viele Menschen sind nicht mehr, effektiv nicht mehr in der Lage, in der wunderbaren Ordnung und Harmonie der Natur die Majestät Gottes zu erkennen. Sie können nur noch das kalte, blinde Gesicht des Zufalls wahrnehmen. Das heißt, die Evolutionslehre, und daran zeigt sich ihr zutiefst ungeistlicher Charakter, die Evolutionslehre hat vielen Menschen die Chance genommen, die Souveränität Gottes wenigstens ansatzweise zu erkennen. Das ist beunruhigend und schlimm. Aber noch beunruhigender ist es, wenn Christen in ihren Gemeinden die atheistische Evolutionslehre verbreiten und vertreten. Sie zerstören damit nämlich etwas, was Gott selbst gegeben hat. Sie zerstören die Möglichkeit, Gottes Souveränität und Größe in der Natur zu erkennen. Und das ist ernst. Verse 19 und 20. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Auch in Lystra hat Paulus den Hass seiner Gegner zu spüren gekommen. Sie sind ihm nachgereist, von Ikonion und sogar von Antiochia aus. Sie konnten nicht von Paulus lassen. Dieser Mann war ihre Obsession. Sie mussten weitermachen mit ihrem Hass, um diesen Diener Gottes kaputt zu kriegen. Und so ist es bis heute. Die Gegner der Wahrheit Gottes können nicht ruhig bleiben. Ihr innerer Hass auf das Wort Gottes treibt sie fort und fort. Sie können nicht ruhen, bis sie diejenigen zum Schweigen gebracht haben, die Gottes Wort weiterhin laut sagen. Und fast wären sie in Lystra damals zum Erfolg gekommen. Denn diesmal kam Paulus nicht mehr rechtzeitig weg. Diesmal flogen die Steine. Und wie groß der Hass seiner Gegner war, wird daran deutlich, dass sie den für tot gehaltenen Paulus aus der Stadt schleiften und irgendwo hinwarfen. Verstehen Sie? Begraben wollte ihn keiner. Man entledigte sich des Apostels wie ein Stück Müll. Aber die Hasser irrten. Es war noch ein Lebensfunke in dem geschundenen Körper. Und als einige Neugekehrte aus Lystra zu ihm kamen, kehrte das Bewusstsein zurück. Und dann hat Paulus etwas gemacht, das einen sprachlos macht, wenn man es liest. Er stand auf, ging zurück in die Stadt. Lakonisch, berichtet Lukas. Und am nächsten Tag war er schon wieder unterwegs, 60 Kilometer weit nach Derbe. Diesen Mann, so scheint es, konnte nichts aufhalten. Solange er nur atmen konnte, war er unterwegs für die Wahrheit. Verse 20 bis 23. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Derbe war der Wendepunkt der ersten Missionsreise. Hier begann für Paulus und Barnabas der Rückweg in Richtung auf Antiochia in Syrien. Allerdings überrascht die Route, die die beiden einschlagen. Sie reisen nämlich nicht direkt nach Attalia, der Hafenstadt von Perge, sondern sie wählen den langen Weg über Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisidien. Das heißt, Paulus besuchte all die Orte noch einmal, in denen auf dem Hinweg Gemeinden entstanden waren. Dieses Vorgehen war nicht ungefährlich. In Lystra war